Einen wunderschönen guten Nachmittag, All Inclusive hier am 7. Mai 2015, wieder mit einer vollgepackten Stunde und einem ganz besonderen Gast heute. Der Comedian Dominik Kuhn alias Dodokai ist hier bei uns im Studio und wird uns mit uns in der kommenden Stunde die Welt auf Schwäbisch erklimmen. Hallo Dominik.
Hallo, guten Tag.
Wir sprechen mit dir in der kommenden Stunde über deine Synchros und über deine Erfolgsgeschichte YouTube. Außerdem geht es auch noch um ganz andere Seiten von dir, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so präsent sind. Die wollen wir auch noch ansprechen. Es ist der 7. Mai 2016, ist das Freie Radio Wüste Welle hier und hier ist All Inclusive mit Dodokai. Dodokai, für die Hörer, die dich nicht kennen, was machst du eigentlich? Wie kannst du das beschreiben?
Naja, was ich mache, brutal viel, aber das interessiert wahrscheinlich kein Schwein. Also ich müsste wahrscheinlich am ehesten beschreiben, das, wofür ich bekannt geworden bin. Ich habe mal irgendwann angefangen, schwäbische Synchronisation zu machen, vor circa 10 Jahren. Auf YouTube, als YouTube relativ neu war, die haben ja 2005 angefangen, kam ich mal auf die Idee, ich nehme einen Ausschnitt aus einer amerikanischen Fernsehserie und habe den halt schwäbisch lustig nachsynchronisiert und hochgeladen. Und das wurde dann irgendwie ein Hit, sage ich jetzt mal. Und seit 10 Jahren mache ich das, habe mittlerweile auch eine Live-Show und bin halt irgendwie so als Schwaben-Comedian, als Schwabe-Comedian bekannt worden.
Also gerade eben durch diese Clips, die du produzierst. Und ich stelle mir das aber, also das hört sich dann am Ende, was fertig ist, ist mega lustig und kommt gut an. Und wie ich mir das aber vorstelle, diese Produktion, das ist doch bestimmt stundenlanges Anschauen irgendwelcher belangloser Bundestagsdebatten oder wie ist das?
Naja, das kommt drauf an, was es ist. Also ich mache ja verschiedenes Zeug. Und jetzt speziell, wenn du auf den Bundestag ansprichst, es gibt ja diese Serie, die ich mal angefangen habe, der SV49. Da ist der Bundestag, ist bei mir ein Verein und die schwätzen drüber, was sie für ein Sprudel am Vereinsfest ausschenken. Und das war tatsächlich so, ich glaube, da habe ich 600 Stunden Bundestag angeguckt, bis ich mal so das grobe, das Material beieinander hat. Und das ist in der Tat so, das ist ein bisschen ätzend. Und es ist auch so, dass die Filmauswahl, vor allem wenn ich was ganz Neues mache, immer am längsten dauert, immer. Und das eigentliche Synchronisieren geht dann meistens, je nachdem was es ist, relativ schnell.
Ist dann auch das, was dir am meisten so zusagt, am meisten Spaß macht, oder?
Meinst du jetzt das Synchronisieren?
Also das Teil der Arbeit. Also nachdem du quasi schon einen Clip, was hast, was du machen möchtest?
Ja, oder? Es ist also tatsächlich so, dass das Raussuchen oftmals echt eine Qual ist. Also ich habe da eine Idee und ich habe auch irgendwie so ein Grundmaterial. Und bis es dann zusammengeschnippelt ist, das ist oft sehr, sehr zäh, das stimmt schon.
Und wie ist es, wenn du dir so gerade so eine Debatte oder sowas anguckst oder egal, was du synchronisieren möchtest, du guckst dir das Material an und hast dann gleich quasi im Kopf, du möchtest da jetzt das und das drauf sprechen oder die kommt dann, wenn die sich bewegen, die Idee?
Ja,
oder?
Das ist mal so, das kann man leider nicht randscharf beantworten. Also es ist manchmal so, dass ich generell eine Idee habe, das ist ein Thema, das würde ich gerne mal machen, dann schreibe ich mir das auf den Zettel, ich habe da eine ewig lange Brainstorming-Liste und irgendwann mal läuft mir dann das Material dazu über den Weg. Und da gibt es so ein paar Richtlinien, was funktioniert nicht, das ist jetzt kompliziert. Und manchmal ist es umgekehrt. Manchmal sehe ich was und denke, boah, das sieht so abgefahrene Scheiße aus, da muss man irgendwas drauf synchronisieren. Und dann nehme ich das und schnippel mir das zusammen.
Okay.
Und wie kommt man dann auf die Story? Also manchmal zum Beispiel bei dem SV 49, da die Mittagspause ist, kommt man da auf solche Geschichten?
Ja, der Hammer ist, dass du jetzt die Mittagspause nennst, weil ich finde, das ist einer der am besten gelungenen SV 49 Clips. Also ich will jetzt nicht mein eigenes Werk loben, aber ich gucke den heute noch selber gerne an. Du, ich habe echt keine Ahnung, also wie komme ich da drauf? Das ist echt so, ich denke eigentlich die ganze Zeit nur rum oder beobachte Leute. Und ich war zum Beispiel jetzt noch nie ein Vereinsmitglied, aber ich habe mein Leben lang ganz viel mit Vereinen zu tun gehabt, weil ich früher mal in der Veranstaltungsproduktion war, viele Vereinsfeste beschallt habe und so. Und dieser Habitus und was die da so quatschen bei Vereinen, den kenne ich halt. Und irgendwann hat sich mal rausgestellt, das ist doch super im Bundestag, wenn das eine Vereinssitzung ist. Und wie gesagt, ich habe so einen langen Zettel und ich nehme alle Themen, die mir halt einfallen. Und Mittagspause ist doch ein super Thema. Und ich denke ehrlich gesagt nicht viel drüber nach. Also ich werde da jetzt nicht lange rumanalysieren und denke, ja, das ist cool. Komm, die schwätze jetzt über Mittagspause. Fertig.
Okay. Also die Leute, die hören, Dodokai kommt und denken sofort an den schwäbischen Comedian. Dodokai, woher kommt der Name? Hat das was mit dem Programm zu tun? Oder
nee, weißt du, eigentlich sind das alles lange und komplexe Geschichten, die aus meinem eigenartigen Leben und aus meinem eigenartigen Job kommen. Also ich heiße ja Dominik Kuhn und im Lebtag hätte ich nie gedacht, dass ich mal schwäbischer Comedian werde. Mein Spitzname ist Dodo, alle Leute sagen Dodo zu mir, mein Nachname ist Kuhn, also K. Dodo K. Englisch ausgesprochen Dodo. Okay. Weil als man jung war, wollte man ja mal ein cooler Rapper werden. Und dann habe ich das irgendwann nochmal als Gag ausgeschrieben, also K-A-Y in Lautschrift, das war immer Englisch gemeint. Und ich habe auch schon sehr früh, also verhältnismäßig früh, schon ab 1996 viel im Internet, auch in englischen Foren geschrieben mit Leuten und das war mein Internet-Nick, Dodo K. Und als dann YouTube kam zum Beispiel und all diese anderen Sachen, da gab es keine Leerzeichen und dann habe ich halt Dodo K zusammengeschrieben. Für mich war das immer Englisch, also es war auch nie der Plan, dass es mal mein Künstlername wird. Und jetzt bin ich halt der Dodo Kai, das ist halt so, das ist halt in Ordnung, aber ich krieg's nicht über die Lippen. Also ich sage immer Dodo K und das ist auch völlig egal, das ist jetzt halt so. Also wenn ich damals gewusst hätte, um das abzuschließen, dass das mein Künstlername wird, als schwäbischer Comedian, hätte ich mir was anderes ausgesucht. Aber jetzt ist so und es ist okay, kann jeder sagen, wie er will.
Okay, wunderbar. Du hast es dir als der Comedian, vielleicht als der Teil, der dich berühmt gemacht hat, sozusagen zur Mission gemacht, Schwäbisch zur Weltsprache zu machen. Was ist da das Besondere? Warum Schwäbisch zur Weltsprache?
Ja, das ist so lustig, dass du das jetzt ausgerechnet ansprichst, weil natürlich das eine Satire ist, dass ich mir das zur Mission gemacht habe. Aber das verstehen viele Leute nicht. Mhm. Also das war immer damals im SWR-Fernsehen der Vorspann so, viele Leute schwätzen den deutliche Sprache und es wird Zeit, dass da mal einer eingreift. Das war halt als Joke gedacht, dass meine Mission ist, dass alle Schwäbisch schwätzen müssen. Die Wirklichkeit ist, dass mir es total jucke ist. Ich finde einerseits Schwäbisch, ich finde es total toll, ich finde aber mal generell immer gut, wenn man sich seine eigene Mundart bewahrt. Aber ich bin jetzt keiner, der rumrennt und sagt, also ich rede jetzt gerade ernsthafter, ja, ich bin keiner, der rumrennt und sagt, hey, jetzt müssen alle Schwäbisch schwätzen. Das habe ich überhaupt nicht. Es gibt ja auch schwäbische Comedians, die irgendwie alles bashen, was außerhalb von Schwäbisch ist. Ich mache das überhaupt gar nicht. Ich finde das völlig in Ordnung.
Ja, das ist schon klar, dass das so Satire ist, sozusagen.
Ja, ich will dich auch nicht für blöd verkaufen, aber ich habe schon festgestellt, dass viele Leute das echt nicht.
Darum ging es gerade gar nicht, als ich das gesagt habe. Ich wollte eigentlich eher auf die nächste Frage raus. Die Frage ist, du hast gerade gesagt, es ist jetzt vielleicht nicht so deine Mission gerade. Es ist echt scheißegal, was da passiert. Was steckt denn dann dahinter? Was möchtest du den Leuten vermitteln?
Weißt du, das ist auch so lustig. Jetzt bin ich da als schwäbischer Comedian bekannt geworden und mir werden ja die unglaublichsten Dinge unterstellt, was ich irgendwie meine Message wäre. Und ich habe gar keine so große Message. Ich fand einfach ganz ehrlich, am Anfang bei den ersten Experimenten 2006 fand ich halt total lustig, wie diese Fallhöhe funktioniert zwischen ernsthaftem Hollywood-Kino und diesem schwäbischen Bullshit, den die erzählen. Und das habe ich halt weiter betrieben. Und ich habe dann im Lauf dieser Zeit eigentlich erst angefangen, wie meine eigene Rasse, wenn man so will, mein eigener Volksstamm funktioniert. Aber ich habe, ich will den Leuten eigentlich nichts sagen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, sagen möchte, ja, wenn man die Satire als Message sehen möchte, und jetzt nimm mal den berühmten Obama, das ist, glaube ich, klicktechnisch gesehen mein größter Hit, der sich darüber aufregt, dass da immer Fahrräder im Hausgang standen, dann muss ich sagen, ist meine Message, regt euch mal nicht so über die Fahrräder im Hausgang auf. Okay. Das wäre mein Message. Oh, das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Danke, du hast mich jetzt zum Nachdenken gebracht.
Diese Paradoxa, die hast du gerade angesprochen, diese Fallhöhe zwischen diesem krassen Hollywood-Film, der so seriös ist, und dann dem Schwäbischen, was hier Provinz vielleicht ein bisschen darstellt. Ist das das, was lustig ist, was das ausmacht, diese Paradoxa?
Ja, ich meine, das ist jetzt, gucken wir natürlich in das Geheimnis meines Erfolgs rein, aber das ist ja egal, es ist tatsächlich nur deswegen lustig. Also das war zum Beispiel am Anfang, als die Live-Show losging, war es auch so, dass viele Leute nicht wussten, was macht denn der jetzt auf der Bühne, weil, und da hat sich natürlich niemand Gedanken drüber gemacht, außer ich selbst. Ich weiß, dass ein Obama, der auf Schwäbisch über Fahrräder im Hausgang motzt, lustig ist. Aber wenn jetzt der Dodo auf Bühne kommt und über Fahrräder im Hausgang motzt, ist nicht lustig. Aber das überlegt sich halt niemand. Also es ist ja in der Comedy immer die Fallhöhe lustig. Und der Obama, der über Bullshit redet, ergibt eine Fallhöhe und die Fallhöhe wird noch höher dadurch, dass er in Mundart redet. Der könnte übrigens auch sächsisch reden, das wäre auch brutal lustig. Aber ich bin halt ein Schwab, das wäre gar nichts auf Schwäbisch gemacht.
Ja. Ist das auch der Grund, warum so lange kein Comedy-Programm auf die Bühne kam? Das kam ja erst relativ spät nach deinem Erfolg.
Also die Leute haben mich mein Leben lang, glaube ich, angequatscht. Also schon lange bevor es YouTube und Synchros gab, hat Dodo, du musst doch mal was auf der Bühne machen. Und ich habe tatsächlich vor kurzem mal so ein altes Notizbuch gefunden aus, Anfang der 90er Jahre, da standen schwäbische Gags drin. Also ich wusste, mein Unterbewusstsein wusste wohl, ich muss da mal was machen. Und die Live-Show wird mir so seit 5-6 Jahren nahegelegt. Da sagen immer alle, mach doch mal Live-Show. Aber ich wusste, dass das schwierig wird. Also aus zwei Gründen. Erstens mal, ich muss mal für mich eine Haltung finden, was erzähle ich zwischen den Filmen. Und die Erwartungshaltung der Leute ist unglaublich schwer zu kriegen. Also ich habe ein Publikum von YouTube-Kids bis 90-Jährige. Und jetzt geh mal auf eine Bühne und mach's denen allen recht. Das ist der Horror. Ganz ehrlich, ich will nicht jammern, aber das war auch ein hartes Stück Arbeit. Es hat sicher 1,5 Jahre gedauert, bis meine Show mal so rund war, dass die jetzt eigentlich, sagen wir mal, ein Publikum auffindet und man nicht sagt, hast so einen Scheiß. Also übrigens, ich rede gerade ganz arg viel, aber das ist immer so, wenn du rausgehst auf eine Bühne und da kommt ein neues Publikum, das nicht kennt, dann sagen immer 20%, das ist ein Scheiß. Das ist normal, die kommen dann halt nie wieder. Aber deswegen ist es ja so, wenn du es 20 Jahre machst, hast du ein Publikum, das weiß, worauf sich es einlässt und das macht es einfacher.
Und, also, ja. Und wie würdest du deine Zielgruppe denn beschreiben oder hast du überhaupt eine Zielgruppe?
Nee, das ist das Lustige. Also das ist eigentlich im Prinzip das, was ich auch gerade gesagt habe, wenn ich mein Publikum in den Hallen so angucke, dann ist es einfach verrückt, weil da sitzen echt Kids drin, also 7-8-Jährige und Leute bis 70, 80. Und dann muss man ja unterscheiden zwischen altersmäßiger Zielgruppe und, ich weiß gar nicht, wie das heißt, eine psychologische Zielgruppe. Also es gibt alte und junge Leute, die mehr oder minder konservativ sind. Da gibt ganz coole ältere Leute und es gibt brutal konservative junge Leute. Und das macht es halt schwer, weil es gibt, ich habe Leute im Publikum, die verstehen die Satire nicht. Das meine ich weder nicht böse und wertend, überhaupt gar nicht, aber das ist ja so.
Ja, ich finde es super, was sie machen, weil mir regen die Fahrräder im Hausgang auch die ganze Zeit auf.
Und da war schon eigentlich nicht so richtig, was du sagen sollst. Ich sage immer, ja, da haben sie schon recht.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Zielgruppe quasi sind, dann kommen wir mal zurück zu dieser Fallhöhe, die das quasi als lustig darstellt, wenn man das dann auch als Satire vielleicht auch auffasst. Man muss nicht zwingend Trouble sein, um dein Programm lustig zu finden, oder ist da die Folgerung draus?
Es gibt zwei Ebenen. Also erstens mal muss man halt Schwäbisch verstehen. Ich höre jetzt immer wieder von Leuten, die mal in die Show kommen und sagen, wow, ich fand es schon schwierig, verstehe ich auch total. Vor allem natürlich der Part, in dem ich keine Filme zeige, sondern selber rede, weil dann den so Obama auf Schwäbisch findet man vielleicht lustig, auch wenn man ihn nicht versteht. Mich findet man vielleicht nicht lustig, wenn man mich nicht versteht. Die zweite Ebene ist, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, wenn man nicht Schwäbisch kann. Also ich habe mir mal, genau, jetzt weiß ich es wieder, ich habe mir mal eigentlich zum Ziel gesetzt, ich finde, meine Show sollte lustig sein, nicht weil sie schwäbisch ist, sondern sie sollte generell lustig sein und dadurch, dass sie schwäbisch ist, wird sie noch lustiger. Das ist mein Ziel persönlich. Vielleicht ein dummer Vergleich, also ich vergleiche mich nicht mit diesen Leuten, aber wenn man anguckt, was der Michael Mittermeier macht, ich habe ihn schon lange nicht mehr, echt lange nicht mehr beobachtet, aber früher, vor 20 Jahren, da hat man gesagt, ja, der Michael Mittermeier, dieser bayerische Comedian. Und niemand hat geschnallt, dass der Michael Mittermeier keine bayerischen Witze gemacht hat. Überhaupt gar nicht. Der Michael Mittermeier hat Comedy gemacht, die nicht an Bayern festgemacht war, aber der hat halt bayerisch geredet. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Also nicht typisch bayerische Comedy machen, aber bayerisch reden. Und ich mache vielleicht etwas typischere schwäbische Comedy, aber ich finde es gut, wenn die auch ein Hochdeutscher lustig findet.
Okay, ein Klischee, was dem Schwaben zugeschrieben wird, ist ein gewisser Lokalpatriotismus wohl. Oder er ist stolz auf da, wo er herkommt sozusagen. Wie ist das bei dir?
Ja, das wird viele Leute enttäuschen, aber ich habe kaum einen Heimatstolz, weil ich das ein bisschen anders betrachte. Ich habe mir mal angewöhnt, vor vielen Jahren Dinge vom Mond aus anzugucken. Das ist vielleicht ein bisschen philosophisch. Aber weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin stolz darauf, ein Schwabe zu sein, worauf fußt denn das? Also ich bin zufällig hier geboren. Wenn ich jetzt zufällig in Thailand geboren wäre, dann wäre ich stolz, ein Thai zu sein. Ja, das meine ich tot ernst. Und es ist natürlich so, dass es aber viele Leute enttäuschend finden, weil sie sagen, hat da unser Schwab, der Dodo, das ist unser Schwab und der selber hat gar kein Lokal. Also ich finde es hier ganz arg schön. Ich lebe hier seit 46 Jahren. Ich finde alles toll. Das ist nicht der Punkt. Aber ich könnte jetzt nicht hinstehen und sagen, ich bin stolz, ein Schwab zu sein.
Ich vermute mal und ich greife mal auch schon mal voraus auf den nächsten Teil der Sendung sozusagen, dass das, du betrachtest die Erde vom Mond aus, dieser Satz, dass das was mit deinem Science-Fiction-Fable zu tun hat.
Nee, das habe ich eigentlich wirklich philosophisch gemeint, okay. Im Sinne von, tritt mal manchmal zurück und guck mal das Gesamtgemälde an. Also da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber reden, aber können wir nachher machen.
Ja, da kommen wir dann später auf jeden Fall dazu und auch auf den Science-Fiction-Fable, da wollen wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Wir machen in 5 Minuten erstmal mit dir weiter und sprechen mit dir über die Erfolgsgeschichte YouTube.
Dodo Kai gehört mit Sicherheit zu den Gewinnern YouTubes. Seine Clips haben mehrere Millionen Klicks. Erst dadurch gewann er an Popularität, an Berühmtheit. So, jetzt kommen wir natürlich mal zu der ersten Frage. Wärst du denn ohne YouTube auch so bekannt geworden?
Nee, mit Sicherheit nicht. Also das habe ich mir oft überlegt, wenn es YouTube nicht gegeben wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht bekannt geworden, weil ich, das habe ich schon vorhin schon mal gesagt, wahrscheinlich unterbewusst immer einen Hang zur Comedy gehabt habe, aber mir wahrscheinlich die Plattform gefehlt hat, weil ich jetzt kein Typ bin, der sagt, so, ich stehe jetzt auf der Bühne auf und mach was. Und YouTube war eigentlich ideal, weil da konnte ich einfach was machen. Ich konnte auch alles, was ich so kann. Ich beschäftige mich mal seit Jahren halt mit Ton, Sounddesign, Film und so. Also es war eigentlich alles, was es so gibt, was ich kann, konnte ich alleine bei mir im Studio zusammenschrauben und einfach mal ungefragt auf YouTube hochladen. Und deswegen stimmt es schon. Also wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
Und was macht den Reiz aus an YouTube so?
Ja, genau das, dass man niemanden fragen muss. Also das finde ich das Beste. Das ist halt nicht so, du musst nicht zu einem Fernsehsender gehen und dann machen die vielleicht mal was oder nicht, sondern du kannst dich einfach ausprobieren und du kannst auch mal Blödsinn machen. Und das merkst du einfach daran, dass kein Schwein interessiert. Und es ist halt nicht gefährlich, beziehungsweise gefährlich ist es natürlich insofern auf YouTube, als dass dir jeder seine Meinung schreiben kann. Da muss man manchmal ganz schön dickes Fell haben, aber generell ist der Reiz, du kannst machen, was du willst. Das ist super.
Ja, du bist ja damals, ohne dir zu nahe treten zu wollen, in deiner Jugend ohne YouTube aufgewachsen sozusagen.
Da trittst du mir nicht nahe, das stimmt einfach.
Wie bewertest du YouTube? Ist es irgendwie ein Heiligtum irgendwie in der heutigen Gesellschaft oder ist es vielleicht auch ein Zerstörer des gesellschaftlichen Lebens uns, also der Jugend, also meiner Jugend beispielsweise? Glaubst du, es ist ein positiver oder negativer Einfluss?
Das kann man so nicht sagen. Ich möchte mal eins vorausschicken. Also natürlich finde ich viel in der Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren so passiert ist, in den letzten 15 Jahren, wie Kommunikation funktioniert, vor allem über mobile Kommunikation, dieses ganze Social-Media-Zeug und so, mit dem ich mich ja beruflich im richtigen Leben beschäftige, nebenher, bin ja nicht nur Comedian. Das hat für mich nicht nur Vorteile, ich sehe da viele Nachteile. Nur man muss brutal aufpassen, dass man nicht anfängt und das verteufelt, nur weil man selbst nicht damit aufgewachsen ist. Also ich mache ein Beispiel. Mein Opa, der hat in den 50er Jahren komplett am Rad gedreht, als mein Daddy angefangen hat, Rock'n'Roll zu tanzen. Der dachte im vollen Ernst so, jetzt Gott, Welt unter, die Junge haben Dachschade. Und die Welt ist nicht untergegangen. Und genauso könnte ich jetzt, ist nochmal, ich bin 46, könnte jetzt sagen, hey, ihr Junge, ihr spendet doch mit eurem WhatsApp-Scheiß und so, die Welt geht unter, die Welt wird wiederum nicht untergehen. Aber ich sag was, ich glaube, dass es ein Unterschied ist, als in den 50ern diese Generation angefangen hat, Rock'n'Roll zu tanzen und die Digital Natives, also ihr, die mit diesem Medium aufgewachsen sind, das ist schon ein gigantischer Schritt. Ich halte das Internet und alles, was damit zusammenhängt, für eine Entwicklung, die in Richtung Erfindung des Buchdrucks geht. Das meine ich todernst.
Okay. Du hast ja, weiß ich, bei deinen Auftritten immer mit allen Generationen quasi zu tun, hast du uns vorhin schon nahegelegt. Was glaubst du, wie unterscheidet sich das Temperament heutiger Jugendliche von dem deiner Jugend oder vielleicht auch der Generation davor? Wie kommt es bei dir an? Was hast du für ein Gefühl?
Also das ist jetzt schwierig, weil in einer Situation wie einer Live-Show kann man das schlecht sagen. Ich glaube, da hat sich überhaupt nichts geändert, weil in einer Live-Show im günstigsten Fall die Leute halt in der Show sitzen und auf die Bühne gucken. Generell habe ich aber festgestellt, das ist einer der negativen Seiten der heutigen Kommunikation, dass viele Leute in ihr Handy reinklotzen und sich damit beschäftigen, anstatt mal den Blick zu heben und irgendwas anzugucken, was im richtigen Leben stattfindet. Und da merkt man schon einen Temperamentunterschied. Aber ich spüre den in meinen Shows nicht. Also ich sehe da keine Negativentwicklung.
Und wie siehst du das mit YouTube und den ganzen Social-Media-Kanälen denn? Es ist ja immerhin 10 Jahre her, als du mit YouTube angefangen hast. Wie würdest du die Entwicklung der Social Media und YouTube denn jetzt so beschreiben?
Ja, also das ist natürlich ein eigenes Thema, gell? Da können wir jetzt 2 Stunden drüber quatschen. Ich sage nochmal, ich kann nicht nur wiederholen, es hat Vor- und Nachteile. Ich sehe es als Nachteil, dass also die Einfachheit der Kommunikation, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich es kurz fasse, weil ich kann da echt stundenlang drüber referieren. Die Einfachheit der Kommunikation hat dazu geführt, dass jetzt jeder nur noch kommuniziert. Also es wird überhaupt nicht mehr überlegt, muss ich kommunizieren, sondern nur noch kann ich kommunizieren. Das ist sowieso beim Menschen ein Problem. Der Mensch fragt sich nie, soll er etwas tun, ist es sinnvoll, sondern er macht es generell, wenn er es kann. So, jetzt kann man den ganzen Tag kommunizieren und da kommt halt auch ganz viel Bullshit raus, weil es ist natürlich nicht so, dass plötzlich alle Leute mehr zu sagen haben als vor 20 Jahren. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz ehrlich brutal anstrengend. Also ich unterhalte mich unglaublich gern, ich bin sehr sozial, aber die Menge an Bullshit, der über diese Kanäle kommt, ist mir too much. Ich bin zum Beispiel nicht auf WhatsApp, ich habe mich da nicht angemeldet und ich sage euch eins, mir fehlt nichts. Ich bin nicht uninformiert, ich kriege alles mit, ich bin immer pünktlich. Wozu also?
Ja, du hast gerade gesagt, das sei wie die Erfindung des Buchdrucks, also ohne da zu viel vorzugreifen. Glaubst du, YouTube ist, also oder auch Social Media an sich ist Medium von morgen oder wie Facebook und YouTube, die Zahlen gehen zurück, glaubst du, es ist am Aussterben?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es ein Medium von heute ist erstmal und auch wenn die Zahlen zurückgehen, glaube ich nicht, dass das generell wieder verschwinden wird. Es wird möglicherweise noch andere Formen annehmen, wie immer, die wir uns jetzt vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können. Aber diese Art zu kommunizieren wird uns weitestgehend erhalten bleiben.
Okay. Wieso hast du eigentlich zwei YouTube-Kanäle? Also es gibt ja einmal Dodokai und einmal Dodokai 2.
Tja, jetzt zeige ich euch was. Ich habe noch viel mehr YouTube-Kanäle. Ich glaube, es gibt noch Dodokai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann gibt es auch noch ganz viele Kanäle, von denen kein Mensch weiß, dass ich die betreibe. Also das ist jetzt auch eine lange Geschichte. Das hat was mit Rechtsproblemen zu tun. Mein Urkanal wurde irgendwann mal 2008 zugemacht, weil da ganz viele Filme online waren, die natürlich, die meisten meiner Synchros sind illegal. Und das war früher nicht so schlimm, bis Google YouTube gekauft hat und dann haben die da ein anderes Rechtssystem, Kontrollsystem implementiert, bla 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 und irgendwann wurde mir der Kanal gelöscht. Und ich habe nach langer Diskussion mit 20th Century Fox, also mit dem großen Filmverleiher, dem ich auch heute sehr dankbar bin, es hingekriegt, den alten Kanal wieder aufzumachen. Aber der Urkanal ist eigentlich der Dodokai ohne die Zahl dahinter. Und alles andere waren Notlösungen und Gentleman Agreements und da ist immer noch keine richtige Lösung in Sicht. Also ich würde auch so gerne mal wieder was synchronisieren auf YouTube, aber ich kann nicht aus rechtlichen Gründen. Das ist der Grund, warum von mir gerade nichts kommt.
Das ist ja voll blöd.
Ja, das finde ich auch blöd, ohne Scheiß.
Machst du für dich selber dann weiter mit den Synchros in der Hoffnung, dass irgendwie...
Nee, also für mich selber ist sinnlos, weil im Studio sitzen und stundenlang synchronisieren und keiner sieht's, ist komplett für den Eimer. Ich mache für meine Live-Shows Sachen immer wieder.
Ja, Dodokai zu seiner Erfolgsgeschichte YouTube. In 5 Minuten sprechen wir mit ihm über sein Facettenreichtum. Okay, Kid mit allein zu zweit, zu dritt hier beim Freien Radio Wüste Welle bei All Inclusive am 7. Mai 2016. Wir sind hier mit Dodokai, wie nach wie vor. Wir sprechen jetzt mit dir ein bisschen über deine anderen Seiten sozusagen. Nach dem Abi hast du ja auch beim Radio gearbeitet, sowohl als Moderator als auch als Tontechniker. Und dann hast du Filme gedreht, also viele verschiedene Dinge, alles mit Technik sozusagen zu tun. In welche Richtung sollte es da bei dir gehen?
Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, in Zukunft oder wie?
Ja,
oder, das ist ganz schwierig zu beantworten. Also weil ich ein bisschen Schizo bin, jetzt echt, weil du sagst, hat alles mit Technik zu tun. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich habe immer mich für Kreation und für Produktion interessiert. Also ich war immer, glaube ich, ein kreativer Typ, aber mich hat immer die technische Seite interessiert. Was übrigens aus heutiger Sicht brutal hilfreich ist. Also wenn ich jetzt einen Film drehe zum Beispiel als Regisseur, dann bin ich nicht nur ein durchgeknallter kreativer Regisseur, der den Produzenten irre macht, sondern ich weiß auch, was ein Produzent für Aufgaben hat und ich kenne mich auch mit Technik aus. Das macht den Leuten einfach und mir auch. Und wenn du mich fragst, wo die Reise hingeht, also ich finde meine schwäbische Comedy, ich liebe das, ich mache das total gerne, aber ich bin mit Leib und Seele Filmer, also Regisseur in erster Linie und das ist, ich würde also immer die meiste Energie da reinstecken. Und das Lustige ist, dass jetzt zwei Filmprojekte anstehen. Das eine ist schon seit 8 Jahren in der Pipeline und hat aus rechtlichen Gründen nie geklappt. Jetzt kommen wir der Sache endlich näher. Es gibt mal einen Dodokai-Synchro-Spielfilm. Also ich arbeite jetzt endlich an dem lange, lange angekündigten Synchro-Langfilm. Der wird wahrscheinlich 2017 in die Kinos kommen. Und es liegt schon seit 2 Jahren ein Drehbuch rum, das heißt Metal Train, das habe ich nicht selber geschrieben. Das ist eine romantische Komödie, die so im Heavy-Metal-Genre spielt und die ist mir als Regisseur angeboten worden. Die werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr drehen. Das heißt, sie kommt Ende 2017 oder 2018 in die Kinos.
Okay, du bist auch Inhaber einer eigenen Firma, Star Patrol heißt die. Ist sie genau dafür da?
Star Patrol Entertainment war so ein Ding, das gibt es jetzt seit 1987. Es ist erschreckend, wie alt ich geworden bin. Das ist halt eine One-Man-Firma, das bin ich. Ich hatte auch zum Teil mal Angestellte in anderen Zeiten, als ich noch mehr anderes Zeug gemacht habe, die halt alles macht. Also wenn ich eine Rechnung schreibe für irgendwas, von irgendwelchem Zeug, das ich mache, ob das Filme drehen ist, Comedy oder was weiß ich, dann schreibe ich die als Star Patrol Entertainment. Und wenn die irgendwann mal einer kaufen will, die Firma, für 100 Millionen Euro, was ich nie dafür kriegen werde, dann bitte Angebote schicken.
Du hast auch eine Passion für Science Fiction, wir sind vorhin schon mal drauf gekommen. Was begeistert dich daran?
Du, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann mich einfach erinnern, dass ich schon in meiner frühesten Kindheit, Science Fiction war schon immer mein Ding, also ich habe Perry Rhodan gelesen, diese Pfennig-Romane da, jetzt Cent-Romane, da gibt es irgendwelche Fotos von mir, da bin ich 9 oder 10 und liege mit dem Perry Rhodan Heft auf dem Sofa. Ich weiß nicht, das finde ich halt immer toll. Und ich bin zum Beispiel auch als Regisseur jemand, ich bin natürlich jetzt bekannt als schwäbischer Comedian und auch die Filmindustrie wird auf mich aufmerksam, weil die sehen, ja, der Typ ist schwäbischer Comedian, ah, der steht auf der Website, der ist Regisseur, der kann was. Aber es fragt mich jetzt natürlich niemand, ob ich einen Science-Fiction-Film drehen möchte. Abgesehen davon, dass es in Deutschland kein sonderlich lukratives Business ist. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich brutal gerne Action, Adventure, Mystery, Science-Fiction-Zeug drehen. Würde ich das morgen machen. Weil es einfach. Ich war schon immer ein Typ, ich fand fiktionale Geschichten, abgefahrene Geschichten, Sachen, die ich nicht im echten Leben sehe, die haben mich immer mehr interessiert, als jetzt, sagen wir mal, ein kleines, reales Familiendrama zu inszenieren. Das wäre jetzt nicht so mein Ding.
Ja, darauf, das ist interessant und darauf, wo ich drauf raus wollte, du hast ja tatsächlich schon in dem Genre sozusagen gearbeitet, und zwar haben wir nicht nur den Comedian Dodokai hier oder Dodokai, sondern wir haben auch den Übersetzer der Star Wars Jugendbücher hier.
Ja.
Wie kamst du zu dieser Ehre?
Ja, da habe ich wieder eine große Klappe gehabt. Also das ist auch so ein Ding. Ich übersetze jetzt seit 1999 für den Panini Verlag in Stuttgart fast alle Star Wars Jugendbücher. Weil ich damals, ein Freund von mir hat damals da gearbeitet und wir haben uns in einer alkoholschwangeren Nacht über schlechte deutsche Synchronfassungen unterhalten. Ich gucke nämlich zum Beispiel keinen einzigen Film synchronisiert an, ich gucke alles auf Englisch an. Und es war so, deutsche Synchros sind doch scheiße und die Übersetzer sind doch alle blöd. Und dann am nächsten Tag hat mir dieser Freund halt ein Manuskript geschickt von Star Trek erstmal. Gesagt, hey, so, du hast eine große Klappe, übersetz das mal. Dann habe ich das übersetzt und hingeschickt und gesagt, ja, das ist super, also das machst du nicht, aber hier, wir haben ein Star Wars Jugendbuch, übersetz das mal. Und seitdem mache ich das. Das ist der Hammer. Also das ist so, passiert mir in meinem Leben immer alles. Ich glaube, ich habe jetzt 70 oder 80 Star Wars Bücher übersetzt in 17 Jahren und macht mir immer noch brutal Spaß. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr.
Ja, das ist was ganz Besonderes, oder?
So, das hat es halt so, ich war als Kind natürlich unglaublicher Star Wars Fan, das hieß ja mal Krieg der Sterne zu meiner Zeit, und ich fand das am Anfang eine solche Ehre, dass ich entscheiden darf, wie Yoda redet. Weißt du, ja, junger Jedi. Und es ist so, die sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon anderes Zeug übersetzt, aber das sind Jugendbücher, das heißt, die sind verhältnismäßig einfach geschrieben, was auch heißt, dass ich die verhältnismäßig schnell übersetzen kann. Ich lese die gar nicht vorher, sondern ich setze mich mit dem Laptop irgendwo hin, lege das Buch hin und tippe das quasi auf Deutsch ab. Also das dauert zwar sehr lange und eigentlich sollte ich es mal aufhören, weil es sich gar nicht so richtig lohnt, aber ich liebe es wirklich, es ist für mich wie Urlaub im Kopf. Ich mache das immer noch total gerne.
Cool. Auf deiner Homepage sagst du, du hast in deinem Leben schon viel Unsinn gemacht,
ja, ja.
Zu dem, was du gemacht hast. Was war denn da die Superlative?
Naja, also Unsinn, das ist natürlich auch ein bisschen metaphorisch gemeint.
Ja, klar,
ich habe halt einfach immer viel gemacht und Unsinn dann insofern, als dass ich es wieder aufgehört habe. Ich fand das aber nie schlimm. Also erstens mal bin ich ein Typ, wenn mich was interessiert, interessiert es mich richtig, dann knalle ich mich da volle Kanone rein und ich will dann alles darüber wissen und nach 2-3 Jahren interessiert es mich nicht mehr und dann kommt's Nächste. Deswegen kann man natürlich sagen, hör ich ja Bullshit, mach doch mal was Beständiges. Aber was ich ja damit sagen möchte, ist, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat ja letztendlich auf das eingezahlt, was ich heute mache. Also auch jeder Misserfolg ist dafür verantwortlich, dass ich heute zumindest teilweise, sorry, in irgendwelchen Bereichen erfolgreich bin. Deswegen kann ich nur jedem immer empfehlen, jeder und jedem machen, 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 nicht rumschwätzen und immer sagen, man soll mal, sondern machen. Und wenn es ein Blödsinn ist, ist es egal, dann hört man es wieder auf, aber man hat was gelernt.
Und gerade bist du ja auch an einem weiteren Projekt und ich glaube, das läuft auch schon länger. Also das ist nicht nur sowas, was du anfängst und gleich wieder aufgehört hast. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen in der Verantwortung mit den anderen Leuten, mit denen du es zusammen machst. Und zwar, du spielst in einer eigenen Band. Welcome to the Pleasure Dome heißt die. Das ist... sind das, was macht ihr da? Spielt ihr da Frankie Goes to Hollywood Cover? Oder?
Auch, also das ist witzig, weil dieses Projekt, das ist schon älter als die Schwäbische Comedy. Das haben wir 2006 angefangen und ich glaube 2007 das erste Mal gespielt, live. Und das ist halt so, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich habe in den 80ern als DJ gearbeitet und war ein sehr großer Musikfreak und würde jetzt zu weit führen, habe in den 80ern viele Acts wie Madonna, Michael Jackson und auch so Zeug wie Rick Astley und so live gesehen. Und es war eine Zeit, in der Live-Konzerte eine Größenordnung im Pop erreicht haben, die es vorher nicht gab. Also wer mal Madonna 1990 live gesehen hat, heute ist das normal, das war damals der Wahnsinn, das ist gedacht, ich fall tot um. Und ich wollte eigentlich schon immer mal eine Band machen, die diese Songs covert, nachspielt und zwar auch in dem Style. Deswegen haben wir das angefangen mit meinem Freund Wieland Braunschweiger zusammen, der ein großartiger Musiker ist, und wir sind 10 Leute auf der Bühne und spielen 80er Pop, nur Pop. Nicht nur Frankie Goes to Hollywood, Tears for Fears, Depeche Mode, Michael Jackson, Madonna und so weiter. Also nach dem Reinheitsgebot, wir geben uns unglaublich Mühe und mir macht das unglaublich Spaß und alle finden es immer toll, wenn wir dann selten spielen, sagen immer alle, wow, ihr seid der Hammer, wieso spielt ihr nicht öfters? Und jetzt kommt's, weil die Produktion so scheiß teuer ist, dass man kann es sich nicht leisten. Wir sind halt nicht Madonna. Also das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwo hinstellen und spielen, dann kannst du nicht über Tickets finanzieren.
Okay, ja.
Aber wir sind dran, also die Band gibt's und die jetzt zurzeit geben wir uns auch wieder viel Mühe, weil wir mal irgendwie überlegen müssen, wie kriegen wir dieses Projekt wieder auf die Straße. Es ist einfach macht zu viel Spaß, um es aufzuhören.
Okay. Dient das dir vielleicht auch sozusagen der künstlerischen Vollendung? Du machst ja viel mit Musik und Technik auch. Und ist das vielleicht noch der letzte Kniff, was der Vollendung dient?
Ja, das ist ja auch so eine philosophische Frage. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ich mache einfach gerne Zeug und was mich interessiert, fange ich in den allermeisten Fällen auch an. Und genauso muss man das sehen. Also diese Welcome to the Pleasure Dome Band ist, wie gesagt, älter als die schwäbische Comedy. Also das ist, deswegen weiß ich nicht, ob das der Vollendung dienen müsste oder die Comedy. Ich glaube, wenn man deine Frage jetzt beantworten möchte, dann müsste man sagen, der Kinofilm wäre sowas wie eine Vollendung. Ich weiß nicht, ob ich dann danach ruhig werde auf einmal, aber ich glaube, wenn ich mal einen Film im Kino habe, mit dem ich auch zufrieden bin, sie dann sagen, oh, okay, das ist jetzt mal echt cool, weil das wollte ich eigentlich erreichen.
Okay.
Und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also du hast ja ziemlich viele Projekte.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich kann das gar nicht beantworten. Mich fragen die Leute immer, hey, was hast du eigentlich im Privatleben? Nee, habe ich eigentlich keins, weil ich habe, wie man so schön sagt, alle Hobbys zum Beruf gemacht. Und ich arbeite wirklich sehr viel bis in die Nacht und ich habe natürlich ein Privatleben, das irgendwie so einigermaßen dazwischen passt, aber das ist sehr klein, das Privatleben. Und jetzt, weil immer alle sagen, hatte ich so cool, du musst nichts mehr schaffen, weil deine Hobbys dein Beruf sind, muss ich eine kleine Warnung aussprechen, wer alle Hobbys zum Beruf macht, hat keine Hobbys mehr.
Ja.
Das vergessen die Leute oft und mit mir will halt jeder über Film und Musik und Comedy reden den ganzen Tag, aber ich möchte vielleicht halt mit jemand über Kakteen reden und das macht mit mir natürlich keine Sau.
Und Dodo, du hast auch einen Song geschrieben für Dodo
Kai. Ja, irgendwann mal war die Frage, ja, sag mal, warum machst du nicht mal einen schwäbischen Song? Und wahrscheinlich haben sie was ganz anderes von mir erwartet, irgendwie, dass ich so. Und wir haben dann so eine Soul-Rap-Nummer geschrieben. Und die finde ich halt nett. Hauptsache mir gefällt sie.
Ja, da wollen wir auch gleich noch zum Abschluss reinhören. Vielen Dank erstmal, Dodo Kai, dass du zu uns in die Sendung gekommen
bist. Danke für die Einladung.
Ja, kann man dich vielleicht noch irgendwo live sehen?
Das ist lustig, weil ich hatte gestern in Urbach meinen letzten Gig vor der Sommerpause, aber im Herbst geht's weiter. Ich habe leider die Termine nicht im Kopf. Also vielleicht ganz wichtig ist der 10. Dezember 2016. Da mache ich den Tourabschluss in der Porsche Arena in Stuttgart mit Freunden. Da kommt mein Freund Ralf Rute zum Beispiel, der Zauberer Topaz, Zauberer Comedian und nochmal zwei, die noch geheim sind. Und ansonsten kann man, glaube ich, auf meiner Website immer alle Termine nachgucken oder auf Facebook. Mich findet man Dodo Kai mit Y. Cool. Auf Google eingeben, find ich alles.
Ja. Gut, dann wünsche ich mir einen schönen Nachmittag noch und hier ist Dodo Kai mit Super Cool.